Ja, einen recht schönen guten Morgen. Weiß nicht, haben Sie heute schon geseufzt? Nicht? Dann soll jetzt Gelegenheit dazu sein. Also bitte seufzen Sie jetzt. Das ist noch etwas sehr verhalten. Einige trauen sich nicht richtig, denken vielleicht, man darf nicht seufzen, wenn man im Gottesdienst ist. Also bitte noch einmal, so richtig von Herzen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Art von Seufzen das bei Ihnen gewesen ist. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu seufzen. Und wir können das ja mal vielleicht versuchen, ob uns das gelingt. Es gibt ein sehnsuchtsvolles Seufzen. Also seufzen Sie einmal sehnsuchtsvoll. Niemand hat Sehnsucht hier, okay. Vielleicht klappt es ja besser beim enttäuschten Seufzen. Seufzen Sie einmal enttäuscht. Ah, das war schon besser. Es gibt auch ein bekümmertes Seufzen. Ja, es gibt auch ein erleichtertes Seufzen. Seufzen Sie mal erleichtert. Ja, das gelingt einigen offensichtlich besser. Es gibt auch ein vorwurfsvolles Seufzen. Also ich merke, einige sind durchaus Experten hier und kennen sich aus mit dem Seufzen. Andere haben vielleicht keinen Anlass zum Seufzen oder trauen sich nicht, was auch immer. Seufzen, was ist das eigentlich? Wenn man nicht weiß, was etwas ist, dann schaut man bei Wikipedia nach. Und ich kann Ihnen also jetzt hier aus berufener Munde sagen, Seufzen ist ein stimmhafter pharyngaler Frikativ. Das haben Sie noch nicht gewusst, stimmt's? Ein stimmhafter pharyngaler Frikativ, also ein im Rachen gebildeter Reibelaut. Das geräuschvolle, manchmal mit einem kehligen Knacklaut verbundene Ausatmen eines Menschen, wobei sich in der Regel die Frequenz des Tones etwas senkt. Dem Seufzen geht in der Regel ein tieferes Einatmen voraus. Jetzt wissen Sie, was da eben passiert ist in Ihnen. Und mit Ihnen und bei Ihren Nachbarn. Was hat's mit dem Seufzen auf sich? Natürlich ist das auch untersucht worden, und zwar von Medizinern der Universität in Bern. Die haben kürzlich festgestellt, dass Säuglinge etwa alle 50 bis 100 Atemzüge automatisch einen tiefen Seufzer einbauen. Offensichtlich dient das dazu, die Atmung zu stabilisieren. Und wenn dieser Seufzer ausfällt, dann droht bei zu starkem, unregelmäßigem Atem das ganze System instabil zu werden. Und das Seufzen wirke auf diese Weise gegen den plötzlichen Kindstod wie ein Reset-Schalter, so die Forscher. Also offensichtlich gehört das Seufzen zum ganz natürlichen Biorhythmus des Menschen. Offenbar brauchen wir immer wieder so einen tiefen Atemzug für den inneren Ausgleich und Neuanfang, wenn Dinge prekär werden oder wenn wir selbst allzu euphorisch zu werden drohen. Und Sie können einmal überlegen, als Sie das letzte Mal geseufzt haben, jetzt nicht hier im Gottesdienst, das war ja auf Befehl, auf Kommando, als Sie das letzte Mal geseufzt haben, ob da nicht tatsächlich so das innere Gleichgewicht wiederfinden eine Rolle gespielt hat. Seufzen ist übrigens sprachverwandt mit Saufen, Einschlürfen. Seufzen ist also so etwas wie ein zusätzlicher Schluck Lebensatem. So viel einmal zur Einführung, und damit es jetzt kein biologischer oder medizinischer Vortrag wird, ein Wort aus dem Neuen Testament, aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Da schreibt Paulus: Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Und das nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Aber auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Innern. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat, dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. Wir sind gerettet. Aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unsere Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Sie haben es vielleicht herausgehört, in diesem Text wird geseufzt. Die Schöpfung seufzt, die Kreatur, die Menschen seufzen und schließlich seufzt der Heilige Geist. Also ein dreifaches Seufzen in diesem Text. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt. Ich habe Anfang des Jahres eine Zuschrift vom WWF bekommen, bin da Mitglied und von daher bekomme ich dann immer auch einen schönen Kalender mit schönen Bildern. Und da stand als Unterschrift so schön, so bedroht, die Natur in ihrem Kalender 2011. So schön. Gottes Schöpfung, wir haben sie eben besungen, Gottes Schöpfung bietet jede Menge Anlass zum Staunen und zur Anbetung. Es gibt Tiere, es gibt Pflanzen, es gibt Landschaften, die sind so schön, ja, dass es fast schon wehtut und einem den Atem nimmt. Atemberaubend schön. Ein Freund von mir hat immer wieder einmal, und zwar mit einem deutlichen Seufzen gesagt, wie schön ist doch alles, was Gott gemacht hat und wo der Mensch nicht reingepusht hat. Ich muss Ihnen gestehen, ich habe diese Meinung nie ganz geteilt. Ich habe ihm das auch gesagt. Weil ich habe den Eindruck, dass Gott den Menschen manches sogar überlassen hat. Den Garten, dass sie da drin tüchtig garteln, bebauen und bewahren und die Schöpfung noch so richtig zum Blühen und zur Vollendung bringen. Also der Mensch tut nicht nur Schlimmes in dieser Welt, aber ja, er tut auch Schlimmes. Und insofern habe ich meinem Freund dann auch wieder ein bisschen Recht geben müssen. Der Mensch pusht wirklich an so vielen Stellen rein, dass er mehr zerstört als aufbaut. Wir verschandeln Landschaften, wir betonieren die Natur zu, wir schränken den Lebensraum von Tieren und Pflanzen ein, wir jagen als Freizeitvergnügen, als Hobby. Wir roden Wälder aus Profitgier und diese Liste ließe sich jetzt sicher weiter fortsetzen. Deshalb so schön, aber auch so bedroht. In der Tat ist der Mensch für viele Tiere der einzige natürliche Feind. Ich habe das erst letztens in Schönbrunn wieder gesehen. Da gibt es ja immer so die Tafel bei den Tieren, wo beschrieben wird, Lebensraum und so weiter. Und dann steht immer natürliche Feinde. Und da steht bei manchen Tieren Mensch, beziehungsweise ist ein Mensch abgebildet. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es ganz gut, dass die Tiere durch Gitter vor uns Menschen geschützt werden in Schönbrunn. Der Mensch, der einzige natürliche Feind, im Kleinen, der jagt, oder im Großen, wenn wir an Umweltkatastrophen, an die Klimaveränderung und was man alles so zitieren kann, denken. Wenn all diese Tiere, wenn sie hörbar seufzen würden und wenn dieses Seufzen an unser Ohr dringen würde, Manchmal bringen uns ja die Medien so einiges von diesem Seufzen zu Gehör, beziehungsweise eher zu Gesicht. Wenn etwa, das sind so Bilder, die mir vor Augen stehen, ölverschmierte Vögel im Golf von Mexiko gezeigt werden oder wenn ein Eisbär auf einer dahinschmelzenden Eisscholle gezeigt wird und buchstäblich sein Lebensraum sich einengt. Wichtig finde ich es aber auch, dass wir nicht in eine naive Naturromantik verfallen. Und das ist manchmal bei unseren Lobpreisliedern vielleicht sogar die Gefahr, dass wir ganz romantisch und ganz verklärt werden und nicht sehen, dass auch da, wo der Mensch nicht reingepfuscht hat, nicht alles schön ist. Und deshalb habe ich auch die Aussage meines Freundes, wie schön ist doch alles, was Gott gemacht hat und wo der Mensch nicht reingepfuscht hat, warum ich sie nicht uneingeschränkt teile. Die Natur kennt nicht nur blühende Schönheit. Die Natur kennt auch Hässlichkeit, Verwesung, Tod. Sie ist versklavt an die Vergänglichkeit, sagt Paulus. In der Schöpfung wird auch ohne das Zutun des Menschen gelitten und gestorben. Und Eltern kennen wahrscheinlich, können ein Lied davon singen, wie das ist, wenn man einem Kind erklären muss, warum der Goldhamster oder der Kanarienvogel seinen Geist aufgegeben hat. Dann ist man plötzlich damit konfrontiert. Warum muss das so sein? Warum gibt es Tod in dieser Welt? Und wenn wir noch ein bisschen tiefer schürfen, dann stellen wir fest, die unberührte Natur, die gibt es ja überhaupt nicht. Die gesamte Schöpfung ist von uns Menschen von Anfang an nicht unberührt geblieben. Schöpfungsbericht und dann Bericht vom Sündenfall zeigen, die Krone der Schöpfung, der Mensch, die Krone der Schöpfung wird zur Krise der Schöpfung. Im ersten Buch Mose Kapitel 3 wird eine Konsequenz des menschlichen Verhaltens direkt für die Natur geschildert. Zum Mann sagte Gott, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Paulus sieht nicht nur den Acker, sondern er sieht alles Geschaffene in Mitleidenschaft gezogen. Alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Und könnten wir sagen, ja, okay, das ist lange her, was geht das mich an? Adam und Eva und so. Eine zweifache kurze Antwort darauf. Erstens, wir alle sind Adam und Eva. Wir wiederholen den Sündenfall in vielfacher Weise, indem wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, indem wir es uns vorbehalten, über Gut und Böse zu entscheiden. Damit sind wir Adam und Eva. Wir alle stehen in der Gefahr, die Erde auszubeuten, statt sie zu bewahren und zu bebauen. Und sei es nur als gedankenlose Mitläufer. Das zweite Anmerkung, wir leben im selben Haushalt, im gemeinsamen Haushalt. Die Ökologie ist die Lehre vom Haushalt. Wir leben in einem Verbund, das gehört alles zusammen. Wir können uns da nicht einfach davonschleichen, einfach das Haus verlassen und sagen, geht mich nichts an. Das Seufzen der Natur geht uns sehr wohl etwas an. Paulus gebraucht einen Ausdruck im Griechischen Systenazo, was so viel bedeutet wie zusammen seufzen, gemeinsam seufzen. Ein Seufzen der Solidarität. Wir sind als Menschen mit der uns umgebenden, belebten Natur solidarisch im Seufzen. Jetzt haben Sie schon wieder eine Weile geatmet, also mindestens 50 oder 100 Atemzüge getan. Von daher würde ich sagen, legen wir jetzt wieder einen Seufzer ein. Sie können ja einmal so einige Bilder sich vor Augen stellen, schöne oder auch hässliche Bilder, die Ihnen so ein Seufzen bringen. Und dann seufzen, nicht vergessen, tief einatmen, dann geht's besser. Also. Und so ist das. Auch die Kinder Gottes, auch wir seufzen. Auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens, gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben, stöhnen ebenso in unserem Inneren. Denn wir warten sehnsüchtig auf die volle Verwirklichung dessen, was Gott uns als seinen Kindern zugedacht hat. dass unser Leib von der Vergänglichkeit erlöst wird. So schön. Gottes Schöpfung. Das gilt auch für den Menschen. Mir geht's immer so, wenn ich in Afrika bin und dann diese schönen schwarzen Menschen sehe, dann geht es mir erstens so, dass ich denke, ach, wir Weißen, wir sind so fürchterlich hässlich und die Schwarzen sind so schön. Ich meine, da gibt es auch solche und solche. Aber ich lerne da neu das Staunen, vielleicht weil es ungewohnt ist, weil es anders ist, weil man genauer hinschaut. So schön, der Mensch, Wundermensch, in unzähligen Bildbänden können wir dieses Wunder bestaunen und dem nachdenken. Aber auch der Mensch, die Krone der Schöpfung, wird krank. Wird hinfällig, leidet Schmerzen, ist bedroht, auch von anderen Menschen. Paulus schreibt diesen Römerbrief an Menschen, die um Repressalien, die um Verfolgung ihres Glaubens, um ihres Glaubens willen wissen, für die das vielleicht sogar alltäglich ist. Bedroht, der einzige natürliche Feind des Menschen, der Mensch. Wir seufzen angesichts der Vergänglichkeit. Wir sehnen uns nach Erlösung von der Vorläufigkeit, der Begrenztheit, Erlösung von Krankheit. Nichtchristen haben in diesem Zusammenhang ein spezielles Problem noch. Die müssen nämlich schon in diesem Leben versuchen, alles, diese Sehnsucht zu befriedigen nach dem Ganzen, nach dem Heilen und dann mit, weiß nicht, mit Anti-Aging-Cremes und Forever Young Lifestyle-Programmen der Vergänglichkeit ein Schnippchen schlagen. Oder sie zumindest geschickt überschminken. Wir leiden auch als Christen an unserem Leib. Damit meine ich jetzt nicht nur die Falten oder die Jahresringe, die sich so im Laufe der Zeit um die Hüfte legen, sondern ich denke auch an die nachlassenden Kräfte, die Beschränkungen, die auch das zunehmende Alter mit sich bringt, dass man plötzlich merkt, man kann einfach nicht mehr so wie ein Junger. Da leiden wir drunter. Vielleicht vor allem wir Männer, wenn wir dann merken, dass unsere Söhne uns sportlich übertrumpfen. Ja? Das ist da das Leiden. Oder vielleicht eine Behinderung, womöglich sogar eine Behinderung von Geburt an. Wir leiden an dem Verfall, der uns immer wieder an den Tod gemahnt. Aber im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu fernöstlichen Religionen, die in der körperlichen Existenz als solcher das Hauptproblem des Menschen sehen, dass der Mensch eben gefangen ist in seinem Körper. Im Gegensatz dazu spricht Paulus von der Erlösung des Leibes und nicht von der Erlösung vom Leib. Und das finde ich sehr spannend. Das wäre der fernöstliche Weg, die Erlösung vom Leib. Das Aufgehen im Nichts oder in dem All-Einen. Für Christen bietet sich ein anderes Bild an und die Geschichte vorhin hat das wunderbar deutlich gemacht. Die Verwandlung des Leibes, die Raupe soll zum Schmetterling werden, geboren, um zu fliegen. Aber wir seufzen auch als Christen angesichts der Bruchstückhaftigkeit unseres Lebens, auch unseres christlichen Lebens. Und da ist mir ein Text in den Sinn gekommen, den ich dann auch irgendwann einmal vertont habe, ein Gedicht von Jochen Klepper, der einigen vielleicht bekannt ist. Jetzt brauche ich meinen Kapotaster, der ist in der Rocktasche, siehst du so? Linke Tasche. Jochen Klepper, der zur Zeit des Dritten Reichs gelebt hat, ein evangelischer Schriftsteller, der mit einer Jüdin verheiratet war und von daher dann von den Nazis Berufsverbot bekommen hat und viele schlimme Dinge erlebt hat. Und das schlägt sich in seinen Liedern auch nieder, aber immer auch die Zuversicht, die er in Gott hat. Und er hat ein Lied geschrieben, das eigentlich ein Neujahrslied oder ein Jahresschlusslied ist. Aber ich denke, es ist ganz gut, vielleicht das auch mal mitten im Jahr zu bedenken und nicht nur zu Silvester. Die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen. Nun von dir selbst in Jesus Christ, die Mitte selbst gewiesen ist, für uns dem Ziel entgegen. Da Alles, was der Mensch beginnt, vor seinen Augen noch zerrinnt, sei du selbst der Vollender. Die Jahre, die du uns geschenkt, wenn deine Güte uns nicht lenkt, veralten wie Gewänder. Ist der hier vor dir besteht, der Mensch sein Tag, sein Werk vergeht, nur du allein wirst bleiben. Nur Gottes Ja wird für und für, drum kehre jeden Tag zu dir, weil wir im Winde treiben. Der Mensch ahnt nichts von seiner Frist, du aber bleibest, der du bist, in Jahren ohne Ende. Wir fahren hin durch deinen Zorn, und doch strömt deiner Gnade Born in unsere leeren Hände. Und diese Gaben, Herr, allein lass Wert und Maß der Tage sein, die wir in Schuld verbringen. Ihnen sei die Zeit gezählt, was wir versäumt, was wir verfehlt, darf nicht mehr vor dich dringen. Der du allein, der ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt, im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. Ja, Dichter schaffen es dann, ihr Seufzen auch in Worte zu kleiden, in Worten auszudrücken. Dieses Seufzen angesichts der Bruchstückhaftigkeit unseres christlichen Lebens. Wir würden ja gerne fliegen, das ist es ja nicht. Aber einstweilen kämpfen wir uns wie die kleine Raupe Nimmersatt, die sicher auch einige kennen, durchs Dasein. Wir möchten gerne starke Christen sein und müssen uns doch immer wieder in unserer Schwachheit an Gottes Gnade genügen lassen. Das musste sogar der große Paulus. Und so seufzen wir ein sehnsuchtsvolles Seufzen. Und jetzt lade ich Sie ein, es nochmal zu versuchen. Ja, das war vorhin eher schwach, das Sehen. Wir haben doch Sehnsucht, ja, dieses sehnsuchtsvolle Seufzen einmal zum Ausdruck zu bringen. Das Seufzen der Raupe, die darauf wartet, ein Schmetterling zu werden. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Jetzt, in diesem Leben, sind wir tatsächlich beengt und leiden, beengt auch in diesem Leib. Aber bei der Offenbarung, also bei der Enthüllung, wenn die Hüllen fallen, dann werden wir uns als das entpuppen, was wir wirklich sind, Söhne und Töchter Gottes. Dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu sein, schreibt Paulus. Und das ist keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern das ist ein Aufzeigen des größeren Zusammenhangs, in dem unser Leben steht. Und es tut uns so Not, diesen größeren Zusammenhang immer wieder zu sehen. Dieses Leben, die jetzige Zeit, ist Vorbereitung auf die künftige Zeit. Teresa von Avila hat einmal gesagt, im Licht des Himmels wird das schlimmste Leiden auf der Erde, ein Leben schlimmster Qualen auf Erden, nicht schlimmer erscheinen als eine Nacht in einer unbequemen Herberge. Wir seufzen sehnsüchtig, aber wir seufzen auch hoffnungsvoll. Versuchen Sie einmal, hoffnungsvoll zu seufzen. Ja, vielleicht können das die Frauen ein bisschen besser, weil Paulus bringt ja einen Vergleich. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. Und ich denke, dass die Frauen da auch manchen Seufzer tun oder noch mehr. Und trotzdem, in all dem Schmerz ist schon diese Hoffnung, diese Vorfreude auch zu spüren. Ja, Paulus schreibt, ich weiß nicht, ob das uns Männern gelingt, er gebraucht den Ausdruck, mit jemandem zusammen Wehen haben. Also auch so die Wehen teilen, ich meine, wir Männer können ein bisschen Händchen halten und so, also da auch unseren Teil dazu beitragen. Aber so dieses Gemeinsame, gemeinsam durchgehen, gemeinsam durchstehen und hoffen. Es winkt ja die Geburt. Alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit. Er gab aber seinen Schöpfen die Hoffnung, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Die Schriftlesung, die wir gemeinsam gelesen haben aus Jesaja 11, bietet ja reichlich Bildmaterial für die erneute, für die befreite Schöpfung. Der Wolf zu Gast beim Lamm, Kalb und Löwenjunges, die gemeinsam aufwachsen, die von einem Kind gehütet werden können. Ein Bild des äußersten Friedens, keine Bedrohung mehr. Auch der Mensch nicht mehr der natürliche Feind des Tieres. Es wird aber auch Klartext gesprochen, nicht nur in Bildern. Recht für die Unterdrückten. Kein Böses, kein Unheil. Das ganze Land erfüllt von der Erkenntnis Gottes. Hoffnungsvoll seufzen wir, weil wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Ich kann nicht erhoffen, was ich vor Augen habe, sagt Paulus eigentlich ganz logisch. Wir leben in dieser Spannung des schon jetzt und des noch nicht. Wir sind gerettet, hier und heute. Und der in Jesaja 11 verheißen wird, versprochen wird, aus dem Stamm Isais, Jesus Christus, der Verheißene, ist schon gekommen. Er hat sein Erlösungswerk etabliert. Und trotzdem sind wir gerettet in der Hoffnung, weil es liegt noch vieles in der Zukunft. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für alle Völker. Die vielleicht wichtigste Aussage, die Paulus in diesem Abschnitt macht, die Krone der Schöpfung, der Mensch, die Krone der Schöpfung, die zur Krise der Schöpfung wurde und immer noch wird, soll zum Kronzeugen der Neuschöpfung werden. Auch wir selbst, die doch schon als Anfang des neuen Lebens gleichsam als Anzahlung den Heiligen Geist bekommen haben. Gott zielt auf eine völlige Erneuerung der Schöpfung ab. Und zwar eine Erneuerung, in die nicht nur der Mensch, wir denken ja manchmal immer nur an uns selbst, sondern die gesamte Schöpfung, alle Mitgeschöpfe einbezogen sind. Auch die Kreatur, die seufzt, einbezogen ist. Der Mensch, der die Schöpfung durch seinen Fall in Mitleidenschaft gezogen hat, wird die Schöpfung durch seine Erlösung und Verherrlichung in, neues Wort, mit Freudenschaft ziehen. Mitleidenschaft mit Freudenschaft. Und er soll jetzt schon etwas von dieser Neuschöpfung zu erkennen geben. Und ich denke, hier werden Dinge, die wir manchmal den anderen überlassen, die nur dieses Leben kennen, hier werden Tierschutz, Umweltschutz zum Auftrag. Einsatz für Menschenrechte, Einsatz für Flüchtlinge, Arbeit für Menschen mit Behinderung. Das wird zum Auftrag von diesem Wissen um Gottes Neuschöpfung und dass diese Neuschöpfung schon hier bei uns und in uns und mit uns angefangen hat. Wir haben die Verheißung der neuen Welt und engagieren uns dennoch oder gerade deshalb in der alten Welt. Weil wir einen Vorgeschmack davon haben, wie es in Gottes neuer Welt sein wird. Deshalb können wir uns einfach nicht mit dem abfinden, was wir hier erleben und was zum Himmel stinkt. Deshalb seufzen wir und deshalb handeln wir. Darum lade ich Sie jetzt einmal schon sozusagen, um das vorwegzunehmen, das Handeln, das ja dann nachher kommt, einmal so richtig entschlossen zu seufzen. So. Ja, vergessen Sie es nicht. Schließlich das Letzte, der Heilige Geist seufzt. Wenn es uns schon schwerfällt, das Seufzen der Kreatur wahrzunehmen, so ist, glaube ich, dieser Gedanke noch viel schwieriger zu erfassen, dass der Heilige Geist seufzt. Ich habe eingangs erwähnt, dass das Seufzen nach Meinung einiger Forscher zum natürlichen Biorhythmus des Menschen gehört. Der tiefere Atemzug für den inneren Ausgleich nötig ist für den Neuanfang. zum natürlichen Biorhythmus eines Christen, so wird es auch manchmal dargestellt, sollte das Gebet gehören. So ein tiefer Atemzug der Seele gewissermaßen. Ich muss gestehen, ich gerate da oft in Atemnot. Wir leben in dieser Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Wir halten die Hoffnung manchmal nur mit Mühe aufrecht. Und manchmal jagen wir atemlos den Verlockungen dieser Welt hinterher und fressen uns durch alles Mögliche durch, wie die kleine Raupe nimmersatt. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, ja. Wir wissen aber noch nicht im Tiefsten, was das bedeutet, was wir sein werden. Uns fehlt absolutes Vorstellungsvermögen dafür, genauso wie dieser Raupe das Vorstellungsvermögen dafür gefehlt hat, ein Schmetterling zu sein, so wie der kleine blaue Schmetterling, der da vorbeigekommen ist. Uns fehlen die Worte im Gebet. Und Paulus kennt dieses Dilemma. Wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Sollen wir um die baldige Erlösung aus der Vergänglichkeit beten oder um Geduld zum Ausharren? Was sollen wir beten, damit dein Wille geschehe? Und da beschränkt sich unser Gebet manchmal auf einen Stoßseufzer. Der kann durchaus wichtig sein und wird auch ernst genommen. Aber der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Ich muss sagen, ich habe diesen Vers immer eher so verstanden, dass der Heilige Geist mein Gestammel oder auch nur mein Seufzen, dass er es dolmetscht, sozusagen übersetzt in ein würdiges Gebet, das Gott angemessen ist. Aber dann habe ich entdeckt, dass der Heilige Geist auch seufzt. Das heißt, er verstärkt im Grunde unser Seufzen. Er seufzt mit uns. Jesus hat seinen Nachfolgern den Heiligen Geist als Beistand verheißen, als göttliche Botschaft, als Repräsentant in unserem Leben. Der Heilige Geist bringt Gottes Wort in unser Herz. Aber, und das lehrt uns Paulus, es geht auch in die umgekehrte Richtung. Der Heilige Geist bringt unser Wort oder vielleicht auch nur unser Seufzen in Gottes Herz. Unsere Sehnsucht nach endgültiger Erlösung, nach Befreiung von der Vergänglichkeit, unsere Mitsehnsucht für die uns umgebende Natur, all das kommt bei Gott an und wird ihm vom Heiligen Geist ans Herz gelegt. Und so darf uns eine Zuversicht gegeben sein, das darf uns eine Gewissheit schenken, die Paulus in diesem Kapitel 8 so ausdrückt. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und darauf schließe ich mit einem deutlich geseufzten Amen. Denn das heißt, so soll es sein.